Deutschlandfunk Kultur im Gespräch.
Die Fotografin Herlinde Kölbl ist eine in jeder Hinsicht vielfach ausgezeichnete Künstlerin. Ich finde besonders bemerkenswert, Herlinde Kölbls Gabe, den Menschen so nahe zu kommen. Sie öffnen der Fotografin ihre Wohn- und ihre Schlafzimmer, sie ziehen sich nackt für sie aus, sprechen über Angst und Gott, über Sucht und Rettung. Und dann entstehen Fotos, auch Interviews und Filme, die im Gedächtnis bleiben. Herlinde Kölbl ist heute im Gespräch hier im Deutschlandradio Kultur. Mein Name ist Susanne Führer. Herzlich willkommen, Frau Kölbl. Schön, dass Sie da sind.
Schönen guten Tag, Frau Führer.
Ich habe ja vor dieser Sendung natürlich viele Ihrer Fotobände mir nochmal angesehen und mich eigentlich immer wieder gefragt, wie macht die das? Da gibt es ja so verschiedene Charakteristika. Blicken wir mal auf Ihren ersten großen Erfolg, glaube ich, das Deutsche Wohnzimmer von 1980. Da sehen wir Fotos verschiedenster Menschen, von der Bäuerin über den Bürgermeister, von der Studentin bis zum Schriftsteller, alle in ihrem Wohnzimmer aufgenommen. Fragt man sich ja zuerst, wie haben Sie es eigentlich geschafft, diese häufig ja wildfremden Menschen dazu zu bringen, dass sie in ihre Wohnzimmer durften?
Komischerweise war das gar keine Frage für mich. Und ich denke, das ist wahrscheinlich gut so. Also erstmal muss man natürlich die Idee haben, Menschen in ihrem Wohnzimmer zu fotografieren. Und ich war ja gerade am Anfang meines Berufes oder meines Tuns. Und das war, also ist mein erstes Buch. Und ich kann mich heute noch erinnern, mich hat das interessiert und ich war fasziniert von dem Thema. Und wenn ich jemand erzählt habe davon, dass ich Menschen in ihrem Wohnzimmer fotografiere, dann hieß es immer, was? Sowas Banales? Wohnzimmer hat doch jeder, warum machst du das? Es interessiert doch keinen. Es hat mich aber interessiert, weil, aus verschiedenen Gründen, erstmal sieht man natürlich im Wohnzimmer wirklich ganz, ganz vieles. Man sieht einmal die Alltagskultur, also man sieht Design, man sieht die Zeit, man sieht, und ich habe das so gemacht, dass ich auch immer die Menschen in ihrem Wohnzimmer fotografiert habe und ich habe ihnen immer freigestellt, ob sie sich hinsetzen, hinlegen oder was immer sie tun wollen, können sie tun. Sie sollen sich nur nicht in der letzten Ecke verkrümeln, damit ich sie also auch wirklich sehe. Das heißt, also ich hatte einmal ein Porträt eigentlich der jeweiligen Paare oder Familie, weil wenn sich die Menschen sozusagen freiwillig zusammenstellen, und das fand ich faszinierend, dann ist es wie so eine Art Porträt einer Familie, fast wie eine Art Analyse, wer schiebt wen zur Seite oder wer stellt sich wohin, stellt sich die Tochter neben die Mutter, neben den Vater, sind Paare eng beieinander oder weit auseinander, halten sie sich etc. Das sind also wirklich für mich ganz interessante Dinge und aufschlussreich. Das ist einmal die Menschen und einmal sind es natürlich das Zimmer selber, wie ist es eingerichtet, was hängt an den Wänden, sind es Erinnerungen, sind es einfach Bilder oder ist es Malerei, was immer auch. Also das sind sozusagen auch nochmal die zweite Ebene. Und die dritte Ebene, die war mir sehr wichtig und das ist auch vielleicht interessant, da schon bei meinem ersten Buch Wort und Bild zusammenkam.
Genau, es steht ja unter jedem Foto so ein, maximal zwei Sätze der Selbstaussage. Überraschend häufig oder auch nicht überraschend häufig taucht der Satz auf, des Mannes hat alles meine Frau eingerichtet, ich kenne mich da nicht aus. Aber es gibt auch so Sätze wie, wir haben viel Besuch, deswegen brauchten wir ein eigenes Zimmer oder eigentlich leben wir in der Wohnküche. Und da habe ich mich gefragt, zum einen natürlich, warum Sie diese Sätze dazugestellt haben, aber vorher noch, haben Sie eigentlich erst mit den Menschen gesprochen und dann die Fotos gemacht? Oder umgekehrt?
Am Anfang habe ich natürlich zugehört, was mir Menschen erzählen und habe dann hinterher so einen kleinen Block rausgenommen und habe dann festgestellt, vergiss es, was die Menschen erzählen, dann sind die Worte gestelzt und es ist einfach nicht mehr gut, was sie erzählen. Und dann habe ich mir antrainiert, während des Fotografierens schon mir Dinge zu merken, was sie erzählte. Meinen guten Satz habe ich sofort wiederholt. Also da habe ich ein ganz gutes Training in meinem Kopf sozusagen etabliert. Und das wirkt heute noch gut. Und habe dann, wenn wir fertig waren, habe ich ihnen gesagt, sie haben das und das erzählt, ich würde gern das zitieren. Hat er um Erlaubnis gefragt. Und da haben sie fast immer Ja gesagt. Also das heißt, das waren dann auch natürliche Sätze. Und mich hat eben auch interessiert, wie denken die Leute? Nicht nur, wie sind die Menschen, sondern was denken Sie? Was bewegt Sie? Was ist Ihr Geist? Was ist Ihre Haltung zum Leben oder zum Wohnen? Und Leben und Wohnen ist ja auch immer eine Einheit zusammen. Und deshalb war mir das Wort auch so wichtig.
Naja, es ist ja interessant, in der Wirkung, wenn ich ein Foto betrachte und da steht nichts weiter, dann ist ja meine Fantasie relativ ungerichtet. Wenn da drunter steht jetzt, Sie haben die ja auch noch nach Gesellschaftsschichten gruppiert, gibt mehrere Kapitel, nach Milieus, wenn man so will, dann steht da der Beruf, das Alter. Und dann eben dieser Satz. Und wenn ich da einen Mann und eine Frau sehe und der Mann, da steht dann eben Bankangestellter, meine Frau hat das alles eingerichtet, dann blicke ich dieses Foto natürlich anders an.
Ja, dann gucken Sie natürlich drauf, was für einen Geschmack hat die Frau. Und sonst wäre die Schrankwand oder vielleicht das Muster wäre Ihnen nicht so wichtig gewesen. Jetzt schauen Sie vielleicht nochmal genauer hin. Oder ein anderes Paar, also ein Arbeiterpaar, ich glaube, er ist Maurer, kann mich erinnern, die sitzen auf der Couch und auf dem Stuhl. Es ist so eine große Mustertapete und dann ist so ein Gummibaum an der Wand, der sich da so hochschlängelt. Und die sagen, dass sie eben jahrelang da gebaut haben und jetzt wollen sie es genießen und jetzt gehen sie nie mehr in Urlaub.
Also, und man sieht das Bild und kriegt Atemnot, ja, weil das so tot aussieht, dieses Wohnzimmer. Also überhaupt ging es mir so, bei der Mittelschicht Schrankwände, 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 Gardinen mit Bleikanten und man kriegt richtig ein bisschen Beklemmung.
Ja, speziell, was man an dem Wohnzimmer sieht, welchen Mustern man unterliegt oder in den bestimmten Gesellschaftsschichten Mustern unterliegt. Also ich habe immer das Gefühl gehabt, dass es wie so sozusagen spezielle Ghettos sind. Ghettos von Arbeitern sind, Ghettos von Mittelschicht und Ghettos von Oberschicht. Wenn ich sage Ghetto, ist das natürlich jetzt ein bisschen hart gesagt, aber es ist so. Es gibt spezielle Dinge, die man sozusagen haben muss. Das hat sich zwar ein bisschen aufgelöst, muss man inzwischen sagen. Es ist nicht mehr ganz so stark. Aber nichtsdestotrotz, das Wohnzimmer ist ein öffentlicher Raum. Also das ist das, was man dem Nachbarn zeigen will, was man der Welt zeigen will, was man hat, was man sich inzwischen leisten kann, wer man ist. Das ist das Schaufenster nach außen. Und deshalb ist es so, dass man eben gerne auch prunkt oder von dem, dass man sich etwas leisten kann und dass man es auch hat, nicht nur die anderen. Also deshalb ist das Wohnzimmer noch ein ganz spezieller Raum, weil er ein Öffentlichkeitsraum ist.
Das ist interessant. Ja, stimmt, so habe ich das gar nicht gesehen. Ich dachte, es wäre ein privater Raum. Privater, was Sie später gemacht haben, sind die Schlafzimmer, wo Sie dann tatsächlich es geschafft haben, auf der ganzen Welt die Menschen in ihren Schlafzimmern zu fotografieren. Aber ich möchte noch mal zurück zu diesem Punkt, dass Sie gesagt haben, durch diesen kurzen Text unter den Fotos betrachtet man das Foto genauer. Ich habe so vorher überlegt, es gibt ja viele Sprichwörter über Bilder, über Fotos. Das eine ist ja das berühmte, ein Bild sagt mehr als 1000 Worte. Und das andere, man sieht nur, was man weiß. Und ich glaube, Sie neigen dann mehr zu dem zweiten, oder?
Ich glaube, ich neige dazu, mehrere Ebenen zu zeigen. Das ist, glaube ich, in vielen meinen Büchern oder Themen immer wieder da. Ich möchte verschiedene Ebenen zeigen. Also einmal ist es oft das Foto und das Foto hat natürlich auch bestimmte Ebenen. Eben auch, ich hätte auch das Wohnzimmer ohne Menschen fotografieren können. Aber ich wollte die Menschen zusätzlich haben, weil das noch eine zusätzliche Ebene ist. Also ein leerer Raum ist eine Ebene, die Menschen sind eine Ebene, die Zitate sind eine Ebene. Das heißt also, wenn ich alle könnten, das in dem Falle ist jetzt nur ein Zitat, aber in anderen Büchern sind es ja lange Interviews, die müssen so gut sein, dass sie auch allein bestehen können. Aber wenn ich sie alle zusammenmische, gibt es eine Dreidimensionalität oder eine größere Dimensionalität, eine größere Tiefe und viel mehr Inhalt und somit auch vielleicht also noch mehr Aussage und es ist kompakter, es ist eine Essenz von vielen Dingen und es kommt mir immer wieder darauf an, so eine Art Essenz zu bringen, etwas Gebündeltes und nicht nur etwas schnell dahingeworfenes.
Und zu langen Interviews kommen wir gleich. Herlinde Kölbel ist im Gespräch im Deutschlandradio Kultur. Kurz gesagt ist Herlinde Kölbel Fotografin, aber noch einiges mehr, wie wir hören werden. Frau Kölbel, wir haben gerade über lange Interviews gesprochen und eine Ihrer größten und beeindruckendsten Arbeiten, in denen wir lange Interviews finden, das sind zweifelsohne die jüdischen Porträts von 1989. Die werden noch heute immer wieder ausgestellt. Andere Arbeiten von Ihnen auch übrigens. Erzählen Sie uns doch mal, was sind die jüdischen Porträts?
Ja, ich würde auch sagen, das ist für mich eine der wichtigsten Arbeiten oder die wichtigste Arbeit. Ich habe damals über Jahre natürlich, das sind auch wieder 4 Jahre gewesen, die jüdischen Emigranten porträtiert in Fotos eben und in Gesprächen, die damals noch rechtzeitig aus dem deutschsprachigen Raum fliehen konnten, wie Hitler an die Macht kam. Und die natürlich heute auf der ganzen Welt verstreut sind. Und ich habe auch versucht, Persönlichkeiten zu finden, die für ihr jeweilige Gebiet, sei es Philosophie, Naturwissenschaften, Musik etc., immer sozusagen herausragende oder führende Persönlichkeiten waren. Mir kam es darauf an, zu zeigen, was hat eigentlich Deutschland verloren? Wir haben so viel verloren und ich hatte immer den Eindruck und habe immer noch den Eindruck, dass es nie wirklich bewusst wurde oder gesehen werden wollte, was Deutschland verloren hat damit.
Ich nenne mal ein paar Namen, damit man sich das ein bisschen besser vorstellen kann. Also es sind 80, ja. Uri Avneri, man kann nur ein paar rausgreifen. Bruno Bettelheim, Ida Ehre, Norbert Elias, Erich Fried, Ernst Gombrich, Käthe Hamburger, Stefan Heim, Robert Jung, Teddy Kollek, Bruno Kreisky, Karl Popper, Edward Teller, Fritz Stern, Georges Tabori, Grete Weil und. Man könnte die Liste noch lang fortsetzen.
Ja, und also es war für mich eine der prägendsten Arbeiten. Am Anfang war mir klar, dass ich das machen will. Vielleicht muss ich noch vorausschicken, dass ich dann ganz am Anfang versucht habe, auch Förderer zu kriegen. Also ich habe gemerkt, das ist ein internationales Projekt und wo immer ich angeklopft habe, bei welcher Stiftung auch immer, hieß es, ja, hochinteressant, ganz, ganz, ganz wichtig, fast schon zu spät, aber dafür haben wir kein Geld. Also habe ich das dann irgendwann mal einfach alles selber gemacht und selber finanziert auch, weil es mir wichtig war. Und es war klar, dass ich ein Porträt mache und am Anfang hatte ich erst gedacht, ich mache Gespräche dazu und dann mit meinem Einlesen mehr und mehr, ich musste mich ja einlesen in jüdische Geschichte, in deutsche Geschichte und zusätzlich aber auch noch in deren Geschichte, das heißt in deren Bücher etc. Es war also ein großes Lernen auf jeglicher Ebene, wurden die Gespräche auch immer länger und vor allem auch, ich war so beeindruckt. Ich muss wirklich sagen, es ist beeindruckt in der Weise. Es waren, der Jüngste war 70, Norbert Elias, der war damals 93 oder 94, also das war der Älteste. Also in dem Sinne alte Menschen, aber trotzdem waren die sowas von jung und sowas von geistreich und sowas von humorvoll und weise, muss ich sagen, wirklich weise. Und das andere war noch, dass ich festgestellt habe, sie haben ja alle ein ganz schweres Schicksal hinter sich. Also alle haben Familienmitglieder verloren, viele ihre Eltern etc. Mussten also fliehen, eine neue Sprache lernen, neue Heimat bekommen. Und trotzdem waren fast alle nicht bitter. Also es hat mir größten Respekt abverlangt und muss sagen, und auch Bewunderung hatte ich für sie, weil sie in einer Weise etwas transferiert haben und wie Erika Landau sagte, und solche Dinge habe ich dann auch für mich mitgenommen, Hass ist ein Bumerang und ja, der kehrt zurück und der zerstört einen dann selbst. Also es gab viele, viele Dinge, die mich zutiefst, zutiefst beeindruckt haben und zum ersten Mal hatte ich in meinem Leben gesagt, das könnten Vorbilder für mich sein.
Ich habe gerade ganz angerührt zugehört, weil es mir, das ist vielleicht für Sie auch ganz schön zu hören, genauso ging. Bei diesem Buch, ich habe das jetzt auch nochmal in ganz viele dieser Interviews gelesen. Also je länger man das liest und noch eine Geschichte, desto ergriffener wurde ich. Und genau, dass Menschen mit so einem harten Schicksal, Angehörige wurden ermordet und viele von ihnen sprechen von dem Glück, ja, dass sie gehabt haben und was sie für ein reiches Leben geführt haben und dass es auch ein Glück war, dass sie Deutschland verlassen mussten. Also ich fand es auch sehr, sehr beeindruckend. Und jetzt kommen wir dann nochmal zu den Porträtfotos, sind fast immer Porträts. Manchmal Erich Fried sieht man ganz körpersitzend mit seiner Aktentasche und seinem Stock. Wie haben Sie diese Fotos, haben Sie die nach den Gesprächen gemacht? Ich habe so gedacht, vielleicht entsteht da so etwas, ich versuche herauszukriegen, wie Sie arbeiten. Vielleicht entsteht so etwas in Ihrem Kopf, so wie ein inneres Bild der Person, nachdem Sie sie kennengelernt haben und versuchen das dann durch das Foto zu vermitteln. Oder bin ich da ganz auf dem Holzweg?
Normal mache ich gerne die Fotos nach dem Gespräch. In dem Falle musste ich umlernen. Ich habe bei den ersten zwei Menschen, hatte ich erst das Gespräch gemacht und dann die Fotos, und ich habe damals mit der Hasselblad fotografiert und ich hatte noch nicht mal einen Film von, da gehen ja nur 12 Bilder drauf auf so einen Rollfilm. Dann haben sie gesagt, ich bin jetzt müde, Ausschluss, und da konnte man auch nichts mehr machen, da war dann aus. Und dann habe ich nach den ersten zwei Starts sozusagen umgelernt und habe also alles präpariert, die Filme waren, also die Kassetten waren geladen, es war alles präpariert. Ich bin gekommen, wir haben uns kurz kennengelernt, ich habe schon meine Lampe aufgebaut, alles hergerichtet und habe die Fotos zuerst gemacht, weil ich wusste, und das habe ich gemerkt, diese Menschen sind nicht mehr eitel. Ob sie jetzt, wie sie oder dass sie fotografiert werden, ist ihnen nicht so wichtig. Also habe ich das zuerst gemacht, habe alles stehen lassen und bin dann gleich zum Gespräch übergegangen. Und ich habe die Erfahrung gemacht, wenn sie überziehen sie im Gespräch, weil ihnen das Wort, das, was sie denken, wichtig ist. Und da hat sich dann eben auch oft wirklich ein sehr, sehr, also wirklich tiefe Gespräche entwickelt. Und es ist auch so, dass ich natürlich ihre Biografie gelesen habe und alles, aber dass ich mich nicht auf ihre Flucht und das, was alles war, bezogen habe, sondern eben auch über jüdische Identität, über...
Sie hatten ja so Leitfragen im Grunde genommen, die Sie fast jedem gestellt haben. Was ist jüdische Identität? Glauben Sie an Gott? Wie konnte Gott Auschwitz zulassen? Glauben Sie an die Prophezeiung, dass der Messias kommen wird und die Juden erlösen?
Ja, es war mir wichtig, solche Fragen zu stellen. Also nicht, das andere kennt man ja schon oder jeder hat ein hartes Schicksal. Aber diese Fragen, also da ist wiederum, wie denkt jemand? Was ist die Philosophie? Das wollte ich wissen. Und ich habe festgestellt, auch für meine Gesprächspartner waren manchmal diese Fragen selber eine Herausforderung. Und sie haben es sozusagen denkend sozusagen mir mitgeteilt. Man sah manchmal, wie sie denken und mir diese Fragen beantworten. Und ich hatte auch festgestellt, dass diese Generation noch etwas ist, die mehr mit der Vergangenheit des Judentums sozusagen verbunden ist, als die neue Generation nach dem Holocaust. Da ist es noch ein anderes Denken, weil die Generation, die ich interviewt habe und porträtiert habe, war die, die mit der deutschen Kultur so verbunden waren. Und es gab ja noch nie vorher so eine fruchtbares Zusammensein mit der deutschen Kultur wie in einer bestimmten Zeit eben.
Frau Köbel, Sie haben 6 Jahre an diesen jüdischen Porträts gearbeitet, eine Ihrer Langzeitstudien. Sie sind ja berühmt für Ihre Langzeitstudien. Warum machen Sie das so häufig mehrere Jahre an einem Projekt?
Weil man nur in dieser Langzeiterfahrung selber auch viel mehr Tiefe erlangen kann für ein Gespräch. Also wenn Sie in einem Jahr sozusagen wie ein Job alle durchrauschen, einen Abend nach dem anderen sozusagen fotografieren, interviewen, dann ist es ein Job. Aber in dem Falle, wenn ich Langzeitprojekt mache, dann muss ich mich tiefer einlassen. Ich muss viel lesen, um in das Gespräch, also in das Thema selber reinzukommen. Das andere ist, dass ich dann auch tiefer in das Thema eingehen kann. Das heißt also, ich kann immer noch überdenken, was fehlt denn eigentlich noch? Was müsstest du noch berücksichtigen? Was könntest du noch sehen? Ich lerne auch und korrigiere manchmal auch, wenn ich dann bei der Arbeit bin. Und also gerade auch bei den Fotos ist es so, da wenn ich dann eine Arbeit gemacht habe, lege ich das immer wieder aus, überlege, was hast du, was fehlt eigentlich noch, was fliegt schon wieder raus, weil man braucht einen kühlen, kalten Blick für seine eigene Arbeit und den hat man nicht, wenn man mittendrin ist. Das heißt, nach einem Jahr, wenn ich die Fotos auslege, dann ist nicht mehr dieses Emotionale mehr da, was ich hatte in dem Moment, wo ich den Menschen fotografiert habe. Dann ist es ein Jahr vorbei. Und ich kann selber klarer oder kälter sehen, ist es gut oder nicht gut. Und dieses von sich wegtreten und die Arbeit sehen und dann wieder neu sagen, da müsstest du noch genauer hingucken, das solltest du noch abklären oder mit reinnehmen, diesen Gedanken. Das ist das, warum ich so liebe, in die Tiefe zu gehen und warum ich so Langzeitprojekte habe. Sonst kriegen die nicht diese Kraft.
Die Fotografin, Autorin und Dokumentarfilmerin Helene Köbel ist im Studio. Wir haben gerade über Langzeitstudien gesprochen. Jetzt kommen wir zu Herlinde Kölbels bisher am längsten dauernder Arbeit, Spuren der Macht. Das ist der Titel einer Ausstellung, eines Buches und eines Dokumentarfilms von Herlinde Kölbel. Der vollständige Titel lautet ja Spuren der Macht, die Verwandlung des Menschen durch das Amt. An 15 führenden Personen aus Politik und Wirtschaft, Frau Kölbel, haben Sie diese Verwandlung 8 Jahre lang beobachtet? Kann man sagen, das ist sozusagen eine politopsychologische Langzeitstudie?
Könnte man vielleicht sagen. Mich hat natürlich besonders interessiert, wie verändern sie sich durch die Macht? Und zwar in zweierlei Weise. Einmal äußerlich, optisch, und sie tun es alle. Sie werden also geprägter, manchmal auch sehr viel dicker, aber jedenfalls, sie werden geprägter und vor allem auch die Körpersprache verändert sich. Man sieht es dann, da können wir vielleicht gleich nochmal zurückkommen an verschiedenen Menschen. Und es hat mich noch interessiert, und das ist die zweite Ebene wiederum, wie verändern sie sich geistig? Was ist das für ein Prozess, durch den sie durchgehen, durch ihre Erfahrungen, dass sie sich verändern und dass sie dann eben auch in der Macht bleiben? Also zwei Ebenen, die waren mir ganz wichtig, und zwar gleichwertig wichtig. Aber gehen wir nochmal zurück auf die Fotos. Ich habe immer ein Gesichtsporträt gemacht, also ein Kopfporträt, und dann nochmal ein Körperporträt, weil ich wollte die Spuren im Gesicht sehen und natürlich dann eben die Veränderung der Körpersprache.
Und ich habe so den Eindruck, Entschuldigung, dass ich Sie unterbreche, dass man eigentlich die Veränderung der Körpersprache, dass man es daran ein bisschen deutlicher sieht, weil in den Gesichtern kann man auch sagen, ja mein Gott, die sind älter geworden. Ja, also wer weiß, wenn die jetzt nicht mächtiger geworden wären, nehmen wir mal Angela Merkel, das ist eines der Beispiele. Aber da sieht man wirklich, am Anfang sitzt sie da und guckt so brav, wie Mädchen das gelernt haben, von unten nach oben mit leicht geneigtem Kopf. Und am Ende, die haben sie noch weiter fortgeführt, gerade Schultern nach hinten, Kinn nach vorne. Das ist wirklich frappierend.
Ja, und deshalb ist Körpersprache, Sie sagen es so deutlich, Körpersprache ist in meiner Arbeit sehr, sehr wichtig. Weil ich Körpersprache immer gesehen habe, dass es eine Message ist, die ehrlicher ist als Worte. Und obwohl Politiker eben natürlich Training bekommen, aber nichtsdestotrotz können sie das nie so ganz beherrschen, und speziell nicht übrigens, wenn sie in Rage sind. Man hat ja vielleicht noch das Bild von Helmut Kohl in Erinnerung, wie er mit Eiern beworfen wird und wie ein Stier lossaust und so. Also diese Körpersprache ist etwas Wichtiges, und sage ja, die Angela Merkel, wie sie da sitzt, am Anfang wirklich Blick von unten nach oben und jetzt sehr selbstbewusst ist, und ich fotografiere sie ja auch noch weiter. Oder Gerhard Schröder, wunderbares Beispiel. Also am Anfang ganz offener Blick, ganz offener Mensch, wie er Ministerpräsident war von Niedersachsen. Und ich habe ihn ja 15 Jahre lang fotografiert. Und dann nochmal das letzte Jahr, also wie er noch Kanzler war. Und es war dann vor der Wahl noch. Also es war, er war wie versteinert. Das ist jetzt nicht mehr im Buch, aber in der Ausstellung ist es natürlich. Wie versteinert, wie eine Skulptur. Auf allen Filmen, nicht das berühmte, nicht mal das kleine Schröder-Lächeln, gar nichts. Und auch man sieht die Furchen, und ich war irgendwie leicht geschockt, muss ich sagen, wie ich das gesehen habe. Und dann habe ich ihn nochmal fotografiert, nachdem er die Kanzlerschaft verloren hatte. Die Wunden waren dann schon geleckt. Er hatte Gazprom in der Tasche, und dann stand er plötzlich wieder ganz entspannt und locker da. Also dieser Sprung dann war nochmal enorm.
Sie haben auch in diesem Fall wieder lange Interviews geführt. Zwei Namen haben wir genannt, Angela Merkel, Gerhard Schröder, auch Joschka Fischer, Heide Simonis, Heinrich von Pira. Und ich war wieder erstaunt, Frau Kölbel, wie viele der sonst ja doch eher verschlossenen Politiker ganz offen mit Ihnen gesprochen haben. Sie sind ja zwar nun keine Journalistin, aber Sie kommen da trotzdem mit Kamera und Mikrofon. Also nochmal die Frage von Anfang, die wir ein bisschen aus den Augen verloren haben. Wie haben Sie das geschafft? Wie kommen Sie den Menschen so nahe, dass die Ihnen vertrauen?
Also ich glaube, dass die Menschen spüren, dass ich mich wirklich für sie interessiere. Ich bin ja, alle diese Projekte, die ich gemacht habe, waren ja kein Auftrag, sondern ich habe sie gemacht, weil ich sie machen wollte. Das heißt, ich hatte, auch bei den jüdischen Porträts wurde mir gesagt, die Menschen haben gespürt, dass ich mich wirklich für sie interessiere.
Und ein Redakteur sie losgeschickt hat.
Ja, sonst würde ich das nicht machen. Ich muss nicht für jemanden arbeiten. Also in der Zeitung müssen sie bestimmte Richtungen haben. Es ist alles für das Jetzt sozusagen ausgerichtet. In dem Falle hat mich immer das Grundsätzliche interessiert. Ich habe mich immer vorbereitet, sehr gut. Jeder hatte übrigens eine extra so eine Mappe, wo ich jeden Tag mehrere Zeitungen gelesen habe. Das heißt, ich habe jeden begleitet durch das ganze Jahr, obwohl ich ihn nur einmal gesehen habe. Und habe natürlich immer die vorherigen Interviews gelesen. Das heißt aber, ich konnte sagen, damals haben Sie noch so gedacht. Warum denken Sie jetzt so? Was haben Sie mitgemacht? Was war der Preis? Oder was haben Sie gelernt, war immer eine Frage. Das heißt, also es ist auch etwas gewesen, ich bin jedes Jahr einmal gekommen und Sie haben dann, in einer positiven Weise reflektiert, was war eigentlich in dem vergangenen Jahr. Normal gucken wir doch nicht zurück, man hat gar keine Zeit, sowas zu machen. Sie mussten nachdenken. Sie mussten sich, oder jemand sagte, ich habe mich gespiegelt gesehen in Ihnen, also weil ich die Fragen gestellt habe.
Ich finde ja, es ist richtig, wenn man das, ist ja ein Projekt, das ist ja nicht bei allen so, das wirklich mit zeitlichem Abstand gewinnt. Also wenn man jetzt nochmal Angela Merkel liest, ist absolut faszinierend, ihre Entwicklung zur Berufspolitikerin zu verfolgen. Jedes Jahr lernt sie mehr Zeitdisziplin und so weiter, sich mehr durchzusetzen. Spricht ganz offen und selbstkritisch auch, was sie eben verlernt und wie sie immer dominanter wird, das Schweigen verlernt hat. Eine sehr schöne Szene, wo sie einmal in einem Gasthaus saß und eine Stunde lang nicht angesprochen wurde und sich darüber Gedanken gemacht hat und dann selbst sagt, da habe ich mich gefragt, bist du jetzt schon völlig geisteskrank? Und mit einem großen Grinsen liest man vor allen Dingen die Passage, das ist schon 1996, wo sie sagt, ich habe dem Gerhard Schröder gesagt, ich werde sie eines Tages in die Ecke stellen. Ich werde noch ein paar Jahre brauchen, aber ich freue mich schon drauf. Das ist vollkommen verrückt, wenn man das heute liest. Aber Frau Kolbe, lassen Sie uns noch über einen anderen Menschen sprechen, den Sie dort porträtiert haben, 8 Jahre lang begleitet haben, nämlich Frank Schirmacher. Der FAZ-Herausgeber, der ja vor kurzem, sehr jung, mit 54 Jahren gestorben ist. Waren ihm recht nah persönlich mit ihm gesprochen? Wie haben Sie reagiert auf die Nachricht seines Todes?
Ich muss sagen, geschockt. Ich konnte es gar nicht glauben. Es ist wirklich so, weil durch diese 8 Jahre und durch diese Art von Gesprächen, die man geführt hat, ist eine Nähe entstanden, auch wenn ich ihn in letzter Zeit kaum mehr gesehen habe. Aber es ist Nähe und auch eine Art Wissen um den Menschen entstanden. Man hat ein bisschen begriffen, wie tickt jemand. Und deshalb hat es mich also wirklich betroffen gemacht. Und das Interessante ist ja auch, wir haben uns ebenfalls über Themen unterhalten, die man eben im Normalalltag oder ein Journalist nicht fragt, sondern eben auch über das Sein und das Sterben und das Leben und auch den Preis und so weiter. Und er war sicherlich ein extremer Mensch, er war hochintelligent und er war mutig, er ist sicherlich auch manchmal über das Ziel hinausgeschossen, aber er hat sich manchmal Dinge getraut, auch wenn er wusste, ich falle auf die Nase. Und das ist etwas, was ich heute leider sehe, dass sich weniger Leute mehr was trauen, auch ein Risiko eingehen, dass man versucht, überall möglichst nicht anzuecken. Das sind Dinge, die mir heute eigentlich fehlen.
Ja, man sieht so alles, was ich jetzt auch an diesen Nachrufen fand. Man sieht seine Neugierde, seinen Kampfgeist, seine Lust auch an der Provokation, alles mal anders zu machen, gegen den Strom zu schwimmen. Und was man natürlich heute ganz anders liest, das ist ja sehr ungewöhnlich, er ist dort in den 30ern, hat ja sehr früh eine sehr steile Karriere gemacht, dass er ein junger Mann in den 30ern immer wieder seine Vergänglichkeit thematisiert und mit 36 sagt, manchmal denke ich, dass ich irgendwann dafür bezahlen muss. Ich glaube an die Strafe der Götter. Da wird einem heute ganz blümmerant,
Ja, wird ganz blümmerant. Übrigens, das ist auch interessant, diese Stelle hier. Und ich hatte auch übrigens Angela Merkel auch mal gefragt eben. Und sie meinte, auch wenn man Glück hat, egalisiert sie wieder. Das Glück und Unglück sozusagen sich wieder egalisiert, dass man dann eben auch wieder Unglück hat. Also, dass man nicht nur Glück haben kann. Und das ist eigentlich eher etwas, was mir ehrlich eher Angst macht, also sozusagen in dem Sinne, weil man sagt, warum kann das Glück eigentlich nicht dauern oder bei einem sein? Aber die Vergänglichkeit war ein großes Thema von Herrn Schirmacher, ja, absolut. Und ich denke, wenn jemand so jung aufsteigt und wenn ich daran denke, wie er beim ersten Bild voller Elan auf dem Stuhl sitzt, sozusagen, jetzt geht's los. Und beim letzten Bild, wie er angekommen ist, wirklich da sitzt, Schultern nach unten, Mundwinkel nach unten und dieses Angekommensein in einer Weise, wo er das Bewusstsein hatte, Jetzt geht es nicht mehr höher raus. Und das sieht man ganz speziell auch in den Fotos. Und das hat ihn auch beschäftigt in diesen Gesprächen, dass es nicht mehr in dem Sinne große Ziele weitergeht.
Herr Linde Kölbe zählt zu Deutschlands berühmtesten Fotografin, eine Fotokünstlerin, die immer wieder überrascht. Kaum meint man zu wissen, was ihr Ding ist. Hups, macht sie dann was Neues. Vor kurzem hat die jüngste Ausstellung Herr Linde Kölbes in Berlin eröffnet, Targets. Frau Kölbe, Targets, dafür haben Sie in 30 Ländern Schießziele für das Training für Soldaten fotografiert, also die Pappkameraden und deren moderne Verwandte. Auf den ersten Blick fällt diese Arbeit ganz aus Ihrem sonstigen Oeuvre heraus, ne?
Auf den ersten Blick. Aber auf den zweiten Blick natürlich nicht. Ich denke, es gibt einen roten Faden durch alle meine Themen, obwohl sie so unterschiedlich sind. Aber es geht natürlich immer erstmal um den Menschen. Also in dem Fall ist zwar zwei Drittel Schießziele, aber es sind natürlich auch Porträts von Soldaten dabei.
Und Interviews.
Und auch Interviews, das ist immer wieder bei meinem Thema, also das Wort. Und das Denken, wie denken Soldaten, was beschäftigt sie, was heißt es zu töten oder eventuell getötet zu werden. Also wieder die essentiellen und existenziellen des Lebens sind da wieder dabei, die sich auch indirekt und manchmal durch die Arbeiten ziehen. Natürlich ist auch dort dabei das Verlorensein manchmal. Also ich würde so sagen, was Menschen beschäftigt, das zieht sich eigentlich durch alle Themen. Und in dem Falle bei den Soldaten und bei den Siegszielen natürlich nochmal ganz besonders, das hat natürlich etwas damit zu tun, weil wir haben, seit wir denken können, seit die Bibel existiert, durch Kain und Abel ist Gewalt in unserer Welt. Und diese Gewalt ist fast immer Zerstörung. Und im Prinzip ist ja auch bei den jüdischen Porträts die Gewalt und Zerstörung, der Tod auch dabei. Also und es gibt noch eine subtile Zerstörung auch in Ehen etc. Also das ist aber ein viel, viel weiteres Thema. Aber in dem Falle ist es natürlich so, dass sich immer jeder beschäftigt mit den neuesten Waffen oder mit den vergangenen Kriegen. Und ich wollte eigentlich sagen, was ist eigentlich heute? Wie werden Soldaten heute in der ganzen Welt ausgebildet zum Töten eigentlich? Für ihren Beruf? Und wie sieht der Feind aus? Hat er sich verändert? Was ist für ein Feindbild existiert heute? Das ist das Entscheidende. Auf was wird jemand konditioniert? Und das Feindbild hat sich natürlich verändert. Ganz speziell hat man es in Amerika gesehen.
Früher, kein Sowjetsoldat mehr, sondern ein Islamist.
Ja, genau. Also der Sowjetunion war der Feind und jetzt ist das orientalische Welt oder was immer auch man damit identifiziert, der Feind.
Kommen wir nochmal zu dem roten Faden in Ihrer Arbeit. Sie sagen, was die Menschen beschäftigt. Ich hatte jetzt gerade so die Idee, der rote Faden ist vielleicht auch immer, was Herr Linde Kölbe neu verstehen möchte und lernen möchte. Kann das sein, dass Sie so auch bei jedem Projekt auch hinterher auch immer für sich etwas gelernt haben? Weil Sie ziehen ja mit so einer Frage los.
Absolut. Es ist immer auch eine Horizonterweiterung. Und es ist so, dass ich nie das gleiche Thema nochmal und nochmal und nochmal machen könnte oder möchte überhaupt, weil ich selber für mich eine Herausforderung haben will. Das heißt, dass ich neu denken lernen muss und will und dann, ja. Und nur dann kann ich eben mit einer neuen Leidenschaft rangehen. Also die Leidenschaft ist immer etwas, was ganz wichtig ist, sonst hält man so lange gar nicht durch, sonst hält man die Mühlen gar nicht durch. Und natürlich kommt dann eben die Disziplin, die darf nie fehlen, aber die Leidenschaft ist zuerst da, weil man natürlich das manchmal schon sehr mühsam ist, bei dem Militär sowieso, die Militärwelt ist eine sehr geschlossene Welt, aber sie war eben sehr aufschlussreich.
Und Sie arbeiten ja immer alleine, autonom, das heißt ja auch ohne Vorschuss, ohne Finanzierung, aber mit vollem Risiko, aber mit großer Freiheit.
Absolut. Absolut. Also Sie sagen, es ist alles sehr treffend. Es ist wirklich so, ich arbeite alleine, ich weiß nie, wann ich fertig bin, ich habe nie einen Vertrag, es ist immer eigenes Risiko. Ich muss natürlich überzeugt sein, dass ich einen Verlag finde, was meistens klappt, aber auch autonom. Niemand kann mir sagen, Sie müssen jetzt dann fertig sein, Sie müssen das noch berücksichtigen oder das noch reinnehmen. Das heißt, die Themen haben dann auch wirklich eine Handschrift. Und ich glaube, das müssen sie haben, damit sie etwas Eigenständiges sind. Und es ist auch so, natürlich wissen meine Freunde, um was es geht, aber ich frage nicht 10 Leute oder 100 Leute, was sollte man noch tun oder was denkst du darüber, was denken die darüber? Diese geistige Auseinandersetzung findet bei mir statt, über Bücher statt, über Literatur statt und mit wenigen Menschen natürlich noch. Und das halte ich für wichtig, dass es eine eigene geistige Auseinandersetzung gibt mit dem Thema und somit auch eine Durchdringung des Themas.
Ihr Platz ist ja hinter der Kamera, auch in Ihren Dokumentarfilmen, über die wir jetzt gar nicht haben sprechen können, sieht man Sie nicht, was ich persönlich ganz angenehm finde. Das hat sich ja heute sehr geändert. Mittlerweile sind Sie ja aber selbst so berühmt geworden, dass Sie ja zu einem Objekt sozusagen auch vor der Kamera geworden sind. Wie ist denn das für Sie?
Ich bin selten vor der Kamera und mein Platz ist immer noch hinter der Kamera.
Aber Sie werden jetzt befragt.
Ich werde.
Sie werden fotografiert.
Ich versuche möglichst wenig vor der Kamera zu sein und mache viele Dinge nicht, die ich machen könnte. Ich bin trotzdem nicht in der Gesellschaft sozusagen, ganz selten auf Partys. Das heißt also, mein eigenes Leben halte ich immer noch sozusagen als mein eigenes Leben. Genauso wie vorher. Also da hat sich für mich nicht so viel verändert.
Das heißt, Sie würden sich von Herr Linde Kölbel nicht porträtieren lassen und befragen?
Ich habe mich selber schon hin und wieder Selbstporträts gemacht. Also habe ich Herr Linde Kölbel schon fotografiert.
Sie, oder mal andersrum gefragt, Sie gehören ja auch zu den Interviewern dieser Gesprächsreihe Das hat mich gerettet im Zeitmagazin, die läuft ja seit ein paar Jahren. Und da stellen Sie ja, also nicht nur Sie, auch Ihre Kollegen zum Teil ja sehr persönliche Fragen. Und ich habe so gedacht, also Sie würden solche Fragen, also in der Öffentlichkeit zumindest, sicher nicht beantworten. Aber wie ist es dann, wenn man trotzdem diese Fragen anderen stellt?
Also erstmal kann man nur Fragen stellen, wo man den Eindruck hat, der andere erlaubt sie. Und es ist auch die Sache, und das fand ich als ein ganz großes Kompliment, was Angela Merkel einmal sagte, es kommt darauf an, wie man fragt. Und ob man, und da sind wir wieder beim Thema, ob man sich wirklich für den Menschen interessiert und wirklich überlegt, was ist das für ein Mensch? Warum ist er so geworden, wie er ist? Oder warum, was hat ihn dazu gemacht? Neulich habe ich gehört, man wird, was man isst. Also nicht isst, was man isst, in dem Sinne des Essen, sondern man wird, was man isst. Und ich glaube, wenn man das macht und eine gute Zuhörerin ist, dann merken die Menschen, dass es etwas anderes ist und eben nicht mal schnell abgefragt wird. Und ich denke, das ist etwas, warum sie sich auch öffnen.
Als die Fotografie mich fand, empfand ich dies als Glück. Und so ist es immer noch, haben Sie 2009 geschrieben. Was hinzuzufügen, Frau Kölbel?
Ich kann den Satz nur wiederholen. Es hat sich nichts geändert. Und wie ich es tue, empfinde ich es immer noch wirklich als Glück und als Erfüllung auch.
Das sagt die Fotografin, Herr Linde Kölbel. Vielen Dank für Ihren Besuch hier.
Ich danke Ihnen, Frau Führer.
Und morgen ist die Musikerin Michaela Melian im Gespräch. Mein Name ist Susanne Führer und im Programm von Deutschlandradio Kultur geht es jetzt weiter mit der Lesart mit Joachim Scholl. Viel Vergnügen dabei.